Schön, schön laut. Können mich alle verstehen, ne? Ja. Ja, ich habe überlegt, worüber kann man predigen zu Ostern, ne? Da ist man ja schon irgendwie festgelegt mit der Botschaft. Und dennoch habe ich gebetet. Und ich habe gleich, nachdem ich gebetet hatte, hatte ich so dieses Geschehen am Kreuz vor Augen mit den beiden Verbrechern. Ich glaube, das erzähle ich gleich auch noch, aber das ist ja auch den meisten bekannt. Der eine Verbrecher, der sagt, Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und ich habe so gedacht, was soll ich darüber großartig predigen? Aber das ist so der erste Gedanke. Wenn man sich damit befasst, dann findet man was. Und ich freue mich so, dass wir heute Ostern feiern. Oder Sabine sagte Pessach. Dass wir daran denken können, dass Jesus für uns gestorben ist. Ich habe bewusst dieses Bild mitgebracht, dass wir da so das sehen können. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. Und wir feiern nicht nur, in Anführungszeichen, sein Sterben, dass er in den Tod gegangen ist, was ja auch eine relevante Bedeutung für uns hat. Er ist da gestorben, um unsere Sündenschuld zu tragen, um für uns den Tod stellvertretend auf sich zu nehmen, damit wir frei sein können, nicht nur jetzt, sondern auch im Gericht, wenn wir eines Tages vor Gott Zeugnis ablegen müssen und gerichtet werden für unser Leben. Das hat Jesus erlitten, aber er ist auferstanden. Das Kreuz ist leer, wisst ihr, und das ist so, der Martin Thalmann war letztens hier und hat von der lebendigen Hoffnung gesprochen. Das ist die lebendige Hoffnung, die wir haben. Ja, wir schauen alle nur in die Zukunft. Wir schauen alle nur über das Ende dieses Lebens hinaus. Aber unser Herz ist erfüllt mit einer lebendigen Hoffnung. Und diese lebendige Hoffnung, das sagte ich ja gerade schon eingangs, die muss in unseren Herzen sein. Und die kannst du nur haben, wenn du Jesus in dein Herz eingeladen hast. Wenn du ihm begegnet bist. Sonst ist das alles finster, so wie das für mich früher finster war. Ich habe von Kleinkindheit an Angst gehabt vor dem Tod, als ich das erste Mal als Fünfjähriger mit dem Sterben konfrontiert wurde. Seitdem hatte ich Angst. Und das war, wenn ich da hinschaute, war das wie eine finstere Wand vor mir. Und ich konnte nicht darüber blicken, was kommt nach dem Tod. Und das war nur bedrohlich. Und ich in meinem Sicherheitsbedürfnis, ich habe es einfach nur beiseite gedrückt, weil ich wusste, ich finde keine Antwort. Ich finde keine Antwort. Und ich war 26, 27 Jahre alt, als Jesus in mein Leben trat. Als ich ihn kennenlernte und ihn einlud in mein Herz. Und seitdem ist das beantwortet. Diese finstere Wand ist nicht mehr da. Ich kann darüber hinausschauen. Ich kann in die Ewigkeit sehen in meinem Herzen. Das ist der Glaube, den er in mein Herz gelegt hat, dass ich mit ihm auferstehen werde. Ich habe eine lebendige Hoffnung. Eine lebendige Hoffnung. Und die ist nicht nur auf irgendwas Hörensagen oder sonst was gegründet, sondern darauf, er ist auferstanden. Und es ist, in der Bibel steht, 500 Leute haben ihn gesehen nach der Auferstehung. Er hat sich gezeigt. Es ist bezeugt. Und wir erleben ihn doch auch. Ich erlebe doch seine Kraft in meinem Herzen, dass er da ist durch seinen Geist. Ich erlebe das. Er trägt mich Tag ein, Tag aus. Ne? Wie sagt Roland sagte letztens, ja, der Mensch, ne, wenn er älter wird, der zerfällt. Aber wir werden innerlich von Tag zu Tag erneuert in der Kraft Gottes. Werden wir. Das erlebe ich. Und ich bin so froh, ich bin 66 Jahre alt. Und ich weiß, die Zeit meines Lebens wird kürzer, 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 kürzer. Aber ich weiß, wenn ich sterbe, Halleluja, bin ich bei ihm. Er lebt. Ich werde ihm folgen. Er hat eine Wohnung für mich vorbereitet. Das ist unsere Hoffnung, unsere lebendige Hoffnung. Die müssen wir ergreifen und die müssen wir festhalten. Halleluja, in Jesus Christus. Ja, 1. Petrus, da steht das. Kapitel 1. Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren hat, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und wohin? Zu einem
unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel für euch aufbewahrt wird. Dazu hat er uns errettet. Dazu hat er uns wiedergeboren, seinen Geist neu in unser Herz gegeben und unseren Geist belebt mit ewigem Leben. Eine lebendige Hoffnung, dass wir rüberschauen in das Jenseitige. Eine unverweltliche, unbefleckte, ja, solch ein Leben, solch ein Erbe haben wir. Und bis dahin, in dieser Zwischenzeit, wie wir das gesungen haben, trägt uns Gottes Kraft. Steht hier auch im Vers 5, die ihr aus Gottes Kraft durch den Glauben zum Heil bewahrt werdet. Ihr werdet aufbewahrt, weil ihr glaubt und das wirkt Kraft in euch. Ja? Ich meine, es gibt ja Menschen, die schauen auf das Geschehen am Kreuz und sagen, alles Schwachsinn, wie kann man sowas glauben? Wie kann man denn glauben, dass jemand vom Tod aufersteht? Dummes Zeug. Ja, Paulus schreibt an die Korinther, im 1. Korinther 1, Vers 18 lesen wir, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit, eine Dummheit. Das ist doch dummes Zeug. Aber uns, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Es ist unsere Kraft. Weil sich das, was wir nicht erklären können, was wir auch nicht beweisen können, was wir auch nicht irgendwie wissenschaftlich nachweisen können, aber es ist in unseren Herzen. Sein Geist wirkt diesen Glauben, dass wir darüber schauen. Es ist seine Kraft, die in uns wirkt. Und heute wollen wir uns das so anschauen. Ich möchte das Lukas-Evangelium kurz betrachten, eine Zeit, und dieses Geschehen am Kreuz mit uns teilen. Lukas 23, da haben wir das so beschrieben, ja, alle Evangelien beschreiben die Kreuzigung. Aber jeder Evangelist hat so seine eigenen Schwerpunkte und auch so eben der Lukas. Und ich lese das jetzt mal so in Teilen vor. Vers 27, Kapitel 23 aus dem Lukas-Evangelium. Es folgte ihm aber eine große Menge des Volkes und Frauen, die beklagten und beweinten ihn. Jetzt springe ich zu Vers 32. Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Und als sie an die Stätte kamen, die Schädelstätte genannt wird, Golgatha, Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort. Und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Ah, gut. Das ist Hoffnung für alle, ne? Ja. Zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie, das sind die Soldaten, teilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Und auch die Obersten spotteten mit ihnen und sagten, er hat anderen geholfen. Er soll sich selber helfen, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Auch die Soldaten verspotteten ihn, traten heran und brachten ihm Essig und sagten, bist du der König der Juden, dann hilf dir selber. Es war aber auch oben über ihm eine Inschrift mit griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben. Das ist der König der Juden. Aber einer der Übeltäter, die gehängt waren, lästerte ihn und sagte, bist du der Christus? Dann hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, tadelte ihn und sagte, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch im selben Gericht bist? Und wir zwar zu Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sagte zu Jesus, Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war um die sechste Stunde, da kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Die sechste Stunde ist 12 Uhr mittags, die neunte Stunde ist 3 Uhr nachmittags. Also zur Mittagszeit kam eine Finsternis über das ganze Land bis nachmittags 3 Uhr. Und die Sonne wurde verfinstert und der Vorhang des Tempels zerriss mitten entzwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sagte, wirklich, dieser ist ein gerechter Mensch. In anderen Evangelien steht, dieser ist wahrlich Gottes Sohn. Und als die ganze Menschenmenge, die gekommen war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Aber alle seine Bekannten und die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren, standen etwas entfernt und sahen das alles. Soweit der Kreuzigungsbericht des Lukas. Ja. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Mir ist es dann so beim ersten, zweiten, dritten Lesen aufgefallen, da wird von der eigentlichen Kreuzigung gar nicht viel geredet. Also das hat der Lukas gar nicht auf dem Schirm zu beschreiben. Ja, was ist denn da mit Jesus am Kreuz? Schreit er, jammert er, keucht er, wie sieht das mit dem Blut aus, verliert er Wasser? Ne? So, das ist ja in anderen Evangelien, ist das und das und das beschrieben. Aber er schreibt jetzt nur hier im Vers, Augenblick, 33 und 34, und als sie an die Stätte kamen, die Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie ihn dort. Und dann ist vom Kreuz noch so beschrieben, dass Jesus zu guter Letzt eben sagt, ich befehle meinen Geist in deine Hände, und dann verschied er. So das, was mit Jesus am Kreuz geschah, das Leiden steht hier nicht so im Mittelpunkt. Aber ich habe mich gefragt, warum? Ich glaube, zu der Zeit, als Lukas das schrieb, war das den Menschen bekannt, was römische Kreuzigung bedeutete. Ja, römische Kreuzigung, das war die grausamste, härteste Bestrafung, die die Römer kannten. Sie wurde nicht angewendet bei römischen Bürgern, das war verboten. Sie wurde als harte Bestrafung für Schwerstverbrecher verwendet, für Aufrührer und dergleichen. Die bekamen diese Strafe und sie war darauf angelegt, ein möglichst langsames Sterben bei maximalen Schmerzen zu erreichen. Der Mensch, der da stirbt, sollte absolut so lange wie möglich gequält werden. Und wir lesen das auch in den Evangelien, in diesem Kreuzigungsbericht und das, was vorher passiert, dass das mit einer Folter begann, mit einer Geißelung. Und die Juden, die kannten die Geißelung und das war begrenzt auf maximal 40 Schläge, wenn man gegeißelt wurde, aber das kannten die Römer nicht. Die Römer schlugen mit einer siebensträhnigen Peitsche, in diese Peitsche waren Splitter, Knochensplitter und Steinsplitter eingearbeitet, um möglichst viel Schaden hervorzurufen. Ich sag, das waren Schlechter, waren das. Und das hat Jesus erlitten. Und ich sage euch, ich stelle mir das manchmal vor, sein ganzer Rücken, überwiegend sehr wahrscheinlich der Rücken, aber vielleicht auch der Brust- und Bauchbereich, war oberflächlich zerfetzt. Das blutete. Die Zeugnisse sind so, dass man sagte, oft starben Menschen schon bei dieser Geißelung, weil sie verbluteten. Das waren höllische Qualen. Und die ihr Handwerk beherrschten, die wussten ganz genau, wann sie aufhören mussten, dass derjenige, der da hingerichtet wurde, noch den Weg zum Kreuz schaffte. Und das hatte Jesus erduldet. Er war so gegeißelt worden und nicht nur das, sie setzten ihm die Dornenkrone auf, schlugen ihm aufs Haupt, legten ihm einen roten Mantel um und verspotteten ihn und bespuckten ihn. Und das machten sie alles. Und dann wurde er durch die Stadt geführt bis hin zu dem Berg Golgatha. Und das Ganze ist also nicht nur diese Qual, sondern es war auch darauf angelegt, zu demütigen, zur Schau zu stellen, zu verachten. Es sollte vollkommen auf allen Ebenen sollte entblößt und gequält werden. Und das erlebte Jesus. Und das steckt alles drin in diesem Wort, Jesus wird gekreuzigt. Wenn dann die Kreuzigung geschah, ja, diese Nägel, das wissen wir, das waren vierkantige Nägel, bis zu 18 cm lang. Die wurden dann durch die Fersen oder durch das Fußgelenk, Handgelenk, durch die Handflächen, je nachdem, wurden die getrieben. Und das waren höllische Schmerzen. Und wenn dann der Gekreuzigte hing, dann hing der und er bekam keine Luft mehr. Und jedes Mal, wenn er atmen wollte, musste er sich aufrichten. Und stell dir mal vor, du hast Nägel in deinen Füßen und hängst da und willst dich aufrichten. Was für eine Kraft ist nötig, um atmen zu können. Das war Qual. Oft starben diese Menschen dann auch an Dehydrierung und an Ersticken. Und oft dauerte es lange. Das war eben ein Tod, eine Strafe, die darauf angelegt war, so langsam wie möglich und mit maximalen Schmerzen. Und es ist kein Wort davon berichtet, dass Jesus klagte, dass er jammerte, dass er schrie oder weinte. Finden wir hier nicht. Und ich musste dabei bei der Vorbereitung an Jesaja 53 denken, was ich vorhin auch so gebetet habe. Ne? Jesaja 53 erzählt von diesem Knecht, der erhöht wird und eben die Schuld des Volkes auf sich lädt. Und startet mit dem Vers 1, aber wer glaubt denn unserer Predigt? Wer glaubt unserer Verkündigung von diesem Knecht? Um wem wird der Arm des Herrn offenbart? Wer erkennt das in seinem Herzen und nimmt es an? Denn er schoss vor ihm auf wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte weder Gestalt noch Schönheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste. Und von den Schmerzen, von den Menschen verlassen, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Gesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nicht wertgeachtet. Für wahr, und ich sage jetzt mal, dieser Prophet Jesaja hat das 700 Jahre vor Jesus geschrieben. Er hatte diese Eingabe von Gott. Und ich weiß nicht, ob er ein Kreuz gesehen hat, aber ich sage, jetzt schaut mal da aufs Kreuz. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud unsere Schmerzen auf sich. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wie kann denn ein Prophet, ein Mensch 700 Jahre vor diesem Geschehen das sagen, wenn es nicht von Gott ist? Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, verloren, blind, sag ich jetzt mal. Jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gestraft und gemartert wurde, tat er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Wie ein Lamm, ohne zu jammern, ohne zu weinen, ohne zu klagen. Jesus ging diesen Weg, weil er Gottes Willen tun wollte. Am Vorabend oder kurz vorher, ne, ich glaube, das war der Vorabend, im Garten Gethsemane, kämpfte er mit der Angst vor diesem Weg und sagte zu Gott, aber dein Wille geschehe. Und wenn wir das sehen, was Lukas beschreibt, ja, wie sehr dringt da noch die Liebe Gottes, selbst in diesem Geschehen, was Jesus erleidet, dringt die Liebe Gottes durch. Ja, wenn ich lese, dass er um Vergebung bittet. Er wird gekreuzigt und im nächsten Vers steht, Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Welcher normale Mensch kann denn das? Ganz ehrlich, wenn du da nicht den Geist Gottes in dir hast, ich glaube nicht, also dass ich das so könnte aus mir heraus, er vergibt ihnen. Und er tröstete die Frauen. Ja, das lesen wir, das hatte ich vorhin nicht vorgelesen. Die Frauen, die ihn beklagten und beweinten eingangs, die tröstete er. Wir lesen auch, dass unter diesen Frauen seine Nachfolgerinnen waren, Maria und Maria Magdalena und andere. Und er bittet Johannes am Kreuz hängend, dass er sich um seine Mutter kümmern soll. Das lesen wir auch in einem anderen Evangelium. Und zu guter Letzt, das, worüber wir heute vielleicht noch so sprechen wollen, erbarmt er sich über einen Schwerstverbrecher, der kurz vor seinem Tod steht und sagt, ich rette dich, ich gebe dir eine lebendige Hoffnung, weil du an mich glaubst. Das tut Jesus. Und die Menschen drumherum, lasst uns mal die Menschen anschauen. Wir sind ja alles Menschen. Und wir haben alle unseren persönlichen Blick auf Jesus. Der eine so, der andere so. Da ist zu einem die Menschenmenge. Ja? Es folgte ihm aber eine große Menge. Vers 27. Vers 35. Und das Volk stand da und sah zu. Das sind die Schaulustigen. Die Gaffer. Die, die ja vielleicht sogar Spaß dran haben. Heute würden sie mit Smartphone da stehen und Videos machen und online stellen. Guckt euch das mal an. Ja? Vielleicht noch irgendwelche ätzenden Kommentare dazu setzen. Vielleicht waren das sogar Menschen, die 2 Tage vorher gejubelt haben in dieser Euphorie, als Jesus auf dem Esel nach Jerusalem einzog und sie haben mitgesagt, Hosianna, gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Vielleicht haben sie auch am nächsten Tag dann mitgeschrien, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Die Menschenmenge, die aus Abstand nur sensationslüstern auf das Geschehen schaut, aber nicht tiefer blickt, nicht beteiligt ist von Herzen. Das sind die Menschen. Ich denke, es gibt heute genauso viele Menschen, die einfach nur da drauf schauen und sagen, ja, weiß ich nicht, armer Kerl oder ich hätte auch gern mal einen Nagel reingehauen oder so. Weiß ich nicht. Aber die Menschen gibt es heute vielfach. Ich denke an diese Bibelstelle, wo Jesus sagt, der Weg in die Ewigkeit und in die Verdammnis ist breit und viele gehen auf diesem Weg. Aber die Pforte in das ewige Leben ist eng und nur wenige finden diesen Weg und gehen diesen Weg. Die breite Masse steht mit Abstand dazu und schaut darauf, ohne teilzunehmen. Vielleicht zur Ehrenrettung im Vers 48 steht dann, als die ganze Menschenmenge, die gekommen war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Sie gingen weg, aber da war schon irgendwie so eine Betroffenheit. Dieses an sich an die Brust schlagen, das sagt, okay, hier ist was Heftiges abgelaufen. Ne? Tut mir ja leid, der Kerl da. Weiß ich nicht. Das sind meine Interpretationen. Ne? Und dann sind dann die, die offensichtlich Jesus hassen, die sich daran ergötzen, dass er stirbt, die das wollten. Ja? Der Hohe Rat, die Pharisäer, die Priester, die werden hier als Oberste bezeichnet, die lästerten mit den Leuten im Volk, die lästerten und sagten, ja, wenn du der König bist und der Messias, dann rette dich doch jetzt mal selbst, steig doch mal vom Kreuz runter und ruf deine Engel und mehr alle Soldaten nieder und schaff hier mal Gerechtigkeit. Die sich von Jesus bedroht fühlten, denen er Angst machte, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht wegen der Machtstellung oder sonst was, die waren auch da. Aber das hatte Jesus ja auch schon gesagt, auch seinen Jüngern. Die Welt hasst mich und sie wird auch euch hassen. Der Hass der Welt ist gegen Christus von Anfang an da gewesen und er trifft auch uns. Wenn wir ernsthaft nachfolgen, trifft er auch uns. Und dann bin ich bei den Nachfolgern. Ja, die waren auch da, seine Jünger. Einige sind hier namentlich genannt. Johannes ist erwähnt, ja, den er lieb hatte. Ja, die Frauen sind erwähnt und ich denke, es waren noch mehrere da, die einfach weinten und klagten und erschüttert waren über das, was da jetzt passierte mit ihrem Rabbi, mit ihrem Herrn. Ich frage dich, welchen Blick hast du auf Jesus? Bist du einer, der in der Menschenmenge steht? Bist du einer, der nachfolgt? Was ich nicht glaube, dass hier jemand ist, der Jesus hasst, dann würdest du hier sehr wahrscheinlich nicht sitzen. Ja? Aber wo stellst du dich hin? Aber dann gibt es da auch noch diejenigen, die sage, eine Christus-Offenbarung haben, die plötzlich ein Erkennen haben in ihrem Herzen. Da ist der Hauptmann, der sagt, wahrlich, dieser war Gottes Sohn. Boah, eine Erkenntnis, etwas ist in sein Herz hineingedrungen von dem, was da diesen Mann ausmachte und dieses Geschehen am Kreuz. Und er blickte tiefer dahinter und konnte das sagen mit Überzeugung. Aber ich frage mich, hat ihm das in irgendeiner Art und Weise geholfen? Hat ihn das weitergebracht? Hat ihn das in eine Beziehung zu Jesus gebracht? Dieses Erkennen, ja, Jesus ist Gottes Sohn. Es fordert dich doch immer wieder heraus, deine eigene Entscheidung zu treffen. Und der Einzige, der nicht nur diese Erkenntnis hat, sondern zu einer Entscheidung durchgedrungen ist, ist der Schwerstverbrecher neben Jesus. Das ist der Einzige in diesem ganzen Geschehen, der in diesen Momenten durchgedrungen ist zu Jesus, seinem Retter. Und der sich an dieser Stelle sogar gegen die herrschende Meinung, gegen die Lästerungen, das hat er doch alles mitgekriegt, gestellt hat. Er hatte seine eigene Sicht von Jesus und er hat sich auch dazu gestellt. Und da schaut Lukas so drauf in seinem Geschehen. Diese Geschichte ist mitten in diesem Kreuzigungsbericht drin. Mittendrin. Und ich finde das so toll. Ich weiß nicht, so dieses Bild, ne? Da ist so der Sonnenschein, dieses helle Licht um das Kreuz herum. Ja, das vereint das so. Da ist dramatisches, grauenhaftes Geschehen, von Tod behaftet, von Niedergang behaftet, alles geht irgendwo den Bach runter und gleichzeitig leuchtet Hoffnung und Leben auf. Und das finde ich so schön bei dieser Geschichte. Da ist lebendige Hoffnung. Als dieser Verbrecher mit Jesus spricht, entsteht lebendige Hoffnung. Das Licht des ewigen Lebens bricht durch am Kreuz, direkt am Kreuz. Direkt am Kreuz. Lasst uns diese Verbrecher mal eben anschauen hier. Lukas 23. Aber einer der Übeltäter, die gehängt waren, lästerte ihn und sagte, bist du Christus? Dann hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, tadelte ihn und sagte, und du, fürchtest du dich auch nicht vor Gott, der du doch im selben Gericht bist? Erstmal das. Der eine Verbrecher lästert Jesus. Offensichtlich keine Ehrfurcht vor Gott. Offensichtlich keine Erkenntnis. Offensichtlich keine Selbstbetrachtung seiner Situation und dessen, was er getan hat. Offensichtlich, zumindest so, was ich da rauslese, ne? Keine Selbstreflexion, auch im Angesicht Gottes. Vielleicht glaubt er nicht mehr an Gott. Vielleicht macht er sich gar keine, so kurz vor seinem Tod, überhaupt keine Gedanken, was kommt denn danach? Er lästert Gott. Er lästert Jesus. Schiebt das von sich, macht sich lustig, obwohl er in derselben Situation hängt. Und das sagt ihm der andere, Mann, schau dich doch an, wie du da hängst. Du bist gleich tot. Und du gehst gleich rüber in die Ewigkeit und du gehst rüber in das Gericht vor Gott und du hast keine Ehrfurcht, denkst da überhaupt nicht drüber nach. Wo sind denn deine Gedanken? Wo ist dein Herz? Keine Reue, kein Sündenbewusstsein, kein Schuldbewusstsein vor Gott. Vielleicht nicht mal die Erkenntnis, ich bin ein Geschöpf Gottes. Will er gar nicht wahrhaben, sieht das gar nicht in Erwägung. Und der andere, der zweite, glaubt an Gott. Mit dem, was er sagt, wird ganz klar, er glaubt daran, dass es einen Gott gibt. Er glaubt daran, dass er Rechenschaft ablegen muss. Er glaubt daran und sagt, du hängst im selben Gericht. Ja, die haben das weltliche Gericht empfangen, aber ich lese daraus, und einige Kommentatoren auch, er hat auch im Blick das Gericht vor Gott. Wir hängen alle im selben Gericht. Und du hast keine Ehrfurcht? Und er bekennt sich zu seiner Schuld, indem er sagt, und wir hängen hier zwar zurecht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Der Verbrecher bekennt seine Schuld. Er reflektiert sein Leben und sagt, was habe ich getan? Ich bin ein Sünder. Ich habe Schuld auf mich geladen. Das, was mir hier passiert, ist gerecht. Das ist demütigend. Das ist Demut üben. Und er blickt darauf auch mit Blick auf Gott. Ich habe Schuld auf mich geladen. Und dann schaut er auf Jesus. Und jetzt stellt euch das mal vor, in der Mitte hängt Jesus. Ja, zerfetzter Körper, überall blutet es, die Nägel in den Gelenken, Hände, Füße, die Dornenkrone auf, Blut rinnt das Gesicht runter, er ist geschwächt, total fertig. Du könntest eigentlich sagen, armer Kerl, der geht ja echt, der quält sich jetzt und stirbt jetzt gleich. Und über sich dieses Schild, König der Juden, und dann sagt dieser Verbrecher, Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er sieht über dieser Dornenkrone etwas ganz anderes. Er sieht die echte Krone. Ich weiß nicht, woher er das hat, das ist auch nicht berichtet. Vielleicht hat er mal irgendwas von Jesus gehört, vielleicht hat er was von seiner Botschaft gehört, vom Evangelium, vielleicht war er dabei, vielleicht hat er mitgekriegt, als Jesus dann in der Bergpredigt sagte, tut Buße, denn das Königreich der Himmel ist nahe gekommen. Vielleicht hat er einfach glauben können an diesen Jesus, aber nicht die Kurve gekriegt für sein persönliches Leben. Und jetzt hängt er da neben Jesus und hat diesen Glauben in sich und sagt, Herr, denke an mich. Ich glaube, dass du der König bist und dass du in dein Königreich gehst. Nicht hier, denn du wirst gleich sterben, aber ich weiß, danach ist was und da ist dein Reich und das wirst du aufbauen und da wirst du herrschen und da werde ich auch irgendwie eine Rolle haben, ich werde da auch irgendwie sein, vor Gott stehen. Und wenn du da bist, bitte denk an mich. Vielleicht war dieser Satz gefüllt mit, erbarme dich, hilf mir auf, rette mich. Ich weiß nicht, wie das gefüllt war, aber das schwingt für mich da alles mit. Denk an mich, gib mich nicht auf, hilf mir. Und wie herrlich, ja, Jesus hat auf keinerlei Ansprache großartig reagiert. Auf die Lästerungen und sowas, überhaupt nichts, kein Wort drüber verloren. Aber dann ist da einer, der ihn bittet um Gnade. Denk an mich. Und sofort ist er da, kurz vor seinem Tod, vor seinem physischen Tod und sagt, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. So ein paar wenige Worte. Und so inhaltsreich. Wahrlich, ich beteuere dir, ich versichere dir, heißt das. Nimm's ernst, du darfst es annehmen. Ich sage dir, mein Wort hat Lebenskraft. Mein Wort ist beständig. Mein Wort ist von Treue erfüllt. Und ich sage dir, heute noch, wenn du über diese Schwelle gegangen bist, heute noch wirst du, Verbrecher, Schwerstverbrecher, mit mir zusammen, ich werde bei dir sein. Du wirst nicht verlassen sein, du wirst nicht in Finsternis sein, sondern du wirst bei mir sein. Du wirst bei mir sein im Paradies, da wo Gott den ersten Menschen im Garten Eden ja, begegnet ist. Wie immer man dieses Wort auch füllen will, Paradies. Gibt es ja auch unterschiedliche Auslegungen. Aber in der Gegenwart Gottes wirst du sein. Das Licht an diesem Ort der Finsternis, des Untergangs, alles geht nieder. Der Teufel und die Feinde Gottes scheinen zu triumphieren. Ah, er stirbt. Und da bricht das Licht, das Leben durch. Eine lebendige Hoffnung. Und der Erste, ich weiß nicht, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, vielleicht war dieser Verbrecher der Erste, der mit in die Gegenwart Gottes nach Jesu Tod gegangen ist. Befreit durch Jesus, gerettet durch Jesus. Was für eine Hoffnung. Und wie schön dieser Mensch, wir wissen nicht, wie alt er war, aber er war ein Schwerstverbrecher. Der hatte manches gemacht und kurz vor seinem Tod erlebt er die Rettung. Es ist nie zu spät. Ich sag dir, warte nicht bis kurz vor deinem Tod. Wenn du heute die Kurve kriegen kannst, krieg sie. Ergreif das, was in deinem Herzen angekommen ist. Ich sage dir, auch du wirst über diese Schwelle gehen. Auch du wirst sehen, was dich dann erwartet. Auch du wirst in ein Gericht gehen und Rechenschaft ablegen über dein Leben vor Gott. Und wenn dich das erreicht in deinem Herzen, dann greif zu und nimm an und sag: Jesus, denke an mich. Hilf mir, dass ich dir folgen kann. Nimm mich an, vergib mir meine Sünden. Ich bereinige alles jetzt hier und räume mal richtig auf und ich bekenne das auch vor dir, was ich falsch gemacht habe. Und ergreife Jesus in deinem Herzen, damit du Leben hast, ewiges Leben. Damit du in deinem Herzen diese Stimme hören kannst, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Amen.
Amen.
Amen. Vater, und ich danke dir dafür, Herr, dass du Leben schenkst, dass du rettest. Ich danke dir für diese lebendige Hoffnung in unseren Herzen. Herr, wir können das nicht selber machen. Diesen Glauben und diese Zuversicht, diesen Blick in die Ewigkeit. Aber Jesus, wenn du uns begegnest, wenn du in unser Herz einziehst, Herr, dann veränderst du uns und du schenkst uns diesen Blick. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir für die Gnade, die du uns zuteilst am Kreuz von Golgatha. Ich danke dir für die Hoffnung, dass wir auferstehen dürfen mit dir, Jesus. Amen.